Und damit herzlich willkommen zu Ein Herz für jeden Shit. Mein Name ist Thomas und heute wieder mit am Start unsere liebe Zaubi.
Hallo!
Und ihr wisst, was das heißt, wenn eine Zaubi am Start ist, oder?
Patricia is back!
Yes! Letzte Woche angeteasert, die Woche ist es natürlich wieder soweit. Aber bevor wir mit der Fortsetzung von Patricia reinsteigen, habe ich natürlich auch wieder eine kleine nette Story parat.
Sehr gut.
Mal schauen, ob sie dich wieder flashen wird wie letztes Mal.
Ich hoffe es.
Ich verspreche nichts.
Oha.
Leistungsdruck ist real. Meine Frage ist always, are you ready?
Ja.
Uff, nochmal. Durchatmen. Husa.
Husa.
Und damit let's go in die Story. Ein leerer Sessel lädt einen Dämon ein. Geschrieben von EAPATBP. Als ich 13 Jahre alt war, schickte meine Mutter, meine Schwester Ruby und mich den Sommer über zu unseren Großeltern. Unsere Großmutter Cecilia lebte auf einer Ranch in Mexiko mit unserem Großvater Alberto und unserem 7-jährigen Cousin Raphael, den sie seit ein paar Jahren aufzogen. Es war eine schöne Ranch und wir genossen es, in der Nähe der Tiere zu sein. Das Haus war vor kurzem renoviert worden und unsere Großeltern hatten zusätzliche Schlafzimmer für ihre Enkelkinder eingerichtet. Da jedoch nicht alle Zimmer vollständig eingerichtet waren, teilten Ruby und ich uns während unseres Besuches ein Schlafzimmer. An unserem ersten Tag dort empfing uns Großmutter Ceci mit Geschenken. Ein Armband aus geflochtener roter Schnur mit einem bösen Auge in der Mitte. Sie legte es jedem von uns um das Handgelenk und wir bedankten uns dafür, obwohl ich merkte, dass Ruby kein großer Fan davon war. Ich wusste, dass meine Großmutter sehr abergläubisch war, da sie einige ihrer Überzeugungen an unsere eigene Mutter weitergegeben hatte. Aber Ruby war immer diejenige, die bei der Erwähnung von Flüchen oder Dämonen mit den Augen rollte und spottete. »Wofür ist das?«, fragte Ruby spöttisch und begutachtete das Armband an dem Handgelenk. »Es wird dich vor Unglück und negativer Energie schützen«, antwortete Oma Ceci. Mir fiel auf, dass sie ein ähnliches Armband an ihrem eigenen Handgelenk trug, und als ich mich im Wohnzimmer umsah, bemerkte ich ein großes, böses Auge über der Tür. »Ja, natürlich wird es das.« »Du hältst mich für verrückt, aber ich meine es todernst, Ruby«, belehrte mich Oma Ceci. »Nimm das Armband nicht ab, okay?« Ruby stöhnte auf. »Wenn ich dich damit loswerde, werde ich es buchstäblich nie abnehmen. Ich werde es mit Sekundenkleber an meine Haut kleben, wenn es dich glücklich macht.« Unser Großvater lachte und Oma Ceci warf ihm einen bösen Blick zu, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Das ist nicht nötig, Ruby. Behalte das Armband einfach an, okay?« Sie schnappte sich unsere Taschen und machte sich auf den Weg zu unserem Zimmer und wir folgten ihr. »Schau mal erstmal, wir haben die gleichen Armbänder«, sagte Raphael und zog an meinem Arm. Ich schaute nach unten und er hielt mir sein Handgelenk hin und zeigte mir sein Armband. »Wow, das ist so cool«, erwiderte ich. Er grinste zu mir hoch und Ruby spottete. »Kannst du nicht einfach so tun, als ob es dich interessiert?«, fragte ich sie, als wir ins Schlafzimmer gingen und unsere Taschen auf dem Bett abstellten. »Das ist dumm. Glaubst du wirklich an diesen ganzen Kram?«, fragte sie mich. Ich zuckte mit den Schultern und sah mich in dem Zimmer um. Die Wände waren in einem hellen Pfirsichton gestrichen und es gab einige Dekorationen, die im Zimmer aufgehängt und aufgestellt waren. Es gab ein weiteres böses Auge, das mit einem Schnur an einen Nagel in der Wand hing. Auf der Kommode stand ein kleines gerahmtes Foto der Jungfrau Maria und zwei Kerzen mit verschiedenen Heiligen drauf, die ich nicht kannte. Unsere Eltern waren nicht wirklich religiös, aber ich wusste, dass Oma Ceci es war. Mir fielen noch ein paar andere religiöse Gegenstände im Zimmer auf, wie ein Rosenkranz, der über dem Bett hing, und eine Bibel auf einem der Nachttische. Der Rest der Einrichtung war willkürlich. Eine kunstvoll anmutende Anordnung von ein paar Bäumen, die aus einer Art Kupferdraht gefertigt waren. Zwei riesige gerahmte Bilder von Obstkörben und ein gerahmtes Familienfoto, das aufgenommen worden war, als ich noch ein Baby war. »Gefällt es dir?«, fragte unser Großvater und deutete durch den Raum. Ich nickte. »Es ist viel größer, als ich dachte. Geht ihr schon mal vor und räumt unsere Sachen weg, wenn ihr fertig seid, könnt ihr zum Mittagessen runterkommen.« Er verließ das Zimmer und Ruby und ich verbrachten die nächsten Minuten damit, all unsere Kleidung und Toilettenartikel einzuräumen. Raphael saß in einem abgenutzten Ledersessel, der an einer der Ecken des Zimmers gelehnt war, und beobachtete uns, wie wir vom Bett zum Schrank hin und her gingen. Als wir fertig waren, verstaute ich unsere Koffer und Taschen im Schrank, während Ruby durch das Zimmer ging und sich alles ansah. Ich beobachtete, wie sie vor der Kommode stand und die Kerzen studierte. »Wer sind diese Leute überhaupt?«, murmelte sie. »Der heilige Judas und der heilige Josef«, antwortete Raphael. »Wie auch immer, lasst uns essen gehen, ich habe Hunger.« Ruby drängte sich an mir vorbei und ging aus der Schlafzimmertür, ohne auch nur auf uns zu warten. Ich wartete, bis Raphael aus dem Sessel rutschte und ging mit ihm in die Küche, wo Ruby sich bereits etwas zu essen machte. Wir aßen gemeinsam, während unsere Großeltern uns über die Schule und unsere Arbeit zu Hause ausfragten. Als wir fertig waren, setzten wir uns ins Wohnzimmer und schauten einen Film, während unsere Großeltern den Abwasch erledigten. Den Rest des Abends taten wir nicht mehr viel und saßen nur noch vor dem Fernseher. Nach ein paar Stunden brachte Opa Alberto ein Tablett mit Kaffee und Brot, das wir aßen, bis es für Raphael Zeit wurde, ins Bett zu gehen. Es war etwa 8:30, als Oma Sissi Raphael aufforderte, sich bettfertig zu machen. Widerwillig erhob er sich von der Couch und sie verließ mit ihm das Zimmer. Nachdem er sich umgezogen und die Zähne geputzt hatte, kam er zurück ins Wohnzimmer, um uns allen gute Nacht zu sagen, und Ruby und ich warteten, während unsere Großeltern ihn für die Nacht zudeckten. Wir saßen ein paar Minuten lang schweigend da und starrten geistesabwesend auf den Fernseher, bis ich Ruby neben mir gähnen hörte. »Bist du müde?«, fragte ich und sah zu ihr hinüber. Sie nickte, als sie erneut gähnte. »Willst du jetzt ins Bett gehen?«, fragte sie mich. Ich hatte mich nicht müde gefühlt, bis sie erwähnte, ins Bett zu gehen, und plötzlich verspürte ich den Drang zu gähnen. »Ich könnte schlafen, denke ich.« Wir standen auf, schalteten den Fernseher aus und gingen dann in unser Zimmer. »Ich gehe zuerst duschen«, sagte ich, während ich mir ein Handtuch aus einer Schublade holte. »Wie auch immer, beeil dich einfach«, antwortete Ruby, während sie sich mit dem Gesicht nach unten auf das Bett plumpsen ließ. Ich schnappte mir all meine Sachen und duschte schnell. Als ich herauskam, nahm Ruby meinen Platz ein und ich ging zurück in unser Zimmer, machte das Bett fertig und räumte meine Sachen weg. Ich legte mich auf die linke Seite des Bettes und schloss die Augen, während ich darauf wartete, dass Ruby zurückkam. Nach ein paar Minuten hörte ich, wie die Dusche abgestellt wurde. Dann öffnete sich die Badezimmertür und der Geruch ihres Shampoos wehte ins Schlafzimmer. Ich öffnete die Augen, als sie das Zimmer betrat und ihre schmutzigen Klamotten auf dem Boden neben den Schrank fallen ließ und rollte mit den Augen. Ruby war nie die ordentlichste Person und es würde nervig werden, sich den ganzen Sommer über mit ihrer Art herumzuschlagen. Aber ich biss mir auf die Zunge, weil ich jetzt keinen Streit anfangen wollte. »Seid ihr Mädchen bereit fürs Bett?« Ich setzte mich auf, als Oma Sissi ins Schlafzimmer kam. Sie hielt eine Porzellanpuppe in ihren Armen. Die Puppe war blass, hatte grüne Augen und gerötete Wangen. Ihr Haar war streng gelockt und unter einem schlaffen Satinhut mit Spitzenbesatz festgesteckt, der zu ihrem roten Satinkleid passte. Sie hatte weiße Rüschensocken an und ein paar glänzende schwarze Schuhe mit goldenen Schnallen. »Was in aller Welt ist das?«, fragte Ruby, als sie die Puppe entdeckte. »Das ist Guadalupe«, antwortete Oma Sissi und strich das Kleid der Puppe glatt. »Und was macht sie hier?« Ich beobachtete, wie Oma Sissi zum Sessel hinüberging und Guadalupe draufsetzte, sodass sie saß und den Rest des Zimmers wie ein unheimlicher Wächter anstarrte. »Bitte sag mir, dass du sie nicht hier drin lässt«, sagte Ruby. »Ich lasse sie hier.« »Warum? Sag mir nicht, dass es ein weiteres dummes Ritual ist. Du hast uns schon die Armbänder gegeben. Und außerdem, was zum Teufel soll eine Puppe schon ausrichten?«, jammerte Ruby. »Ein leerer Platz lädt einen Dämon ein«, antwortete Oma Sissi, tätschelte den Kopf der Puppe und drehte sich zu Ruby um. »Das soll wohl ein Witz sein. Ich schlafe nicht mit diesem Ding, das mich beobachtet«, rief Ruby aus. »Würdest du lieber mit einem Dämon schlafen, der dich beobachtet?« »Hier gibt es keine Dämonen. Selbst wenn sie mir beim Schlafen zusehen wollten, bin ich mir ziemlich sicher, dass deine bösen Augen und Heiligen sie verscheuchen würden«, sagte Ruby und gestikulierte durch den Raum. »Bitte nimm Guadalupe nicht weg«, sagte Oma Sissi und sah erst Ruby und dann mich an. »Keine Sorge, ich werde sie nicht anfassen«, sagte ich. »Du willst mir also sagen, dass du auf jeden einzelnen Sitz eine Puppe gelegt hast, nur um die Möglichkeit eines Dämons zu vermeiden?«, fragte Ruby. Oma Sissi nickte und Ruby verließ den Raum. Wir standen schweigend da und lauschten ihren Schritten, als sie durch das Haus und dann zurück ins Schlafzimmer ging. »Wow, sie lügt nicht! Auf jedem einzelnen Platz liegt eine Puppe!« »Gute Nacht, Mädels!« Sie hauchte uns einen Kuss zu, löschte das Licht und schloss die Tür, sodass Ruby in der Mitte des Zimmers im Dunkeln stand. Ich drehte mich mit dem Rücken zur Tür und betrachtete das Mondlicht, das durch die Fenster schien und einen Teil des Raums beleuchtete. Ich blieb so liegen und wartete darauf, dass Ruby ins Bett kam. Aber als sie es nicht tat, setzte ich mich auf, um zu sehen, was sie tat. Ich beobachtete, wie sie vor dem Sessel stand und die Puppe anstarrte. »Was machst du da?«, flüsterte ich. »Ich bringe sie in den Schrank«, flüsterte sie zurück. »Ruby! Psst!« Ich sah zu, wie sie die Puppe aufhob, die Schranktür öffnete, sie hineinwarf und sie dann wieder schloss. »So, jetzt kann ich in Ruhe schlafen.« Ich legte mich wieder hin, als Ruby endlich ins Bett ging. Ein paar Minuten später war ich eingeschlafen und hatte die Puppe ganz vergessen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, schlief Ruby immer noch. Ich bemerkte, dass der Rosenkranz von der Wand gefallen war und auf ihren Kopf lag, also hob ich ihn auf und legte ihn so vorsichtig wie möglich zurück. Dann stand ich leise auf und öffnete die Schranktür, um mich anzuziehen. Ich bemerkte Guadalupe auf dem Boden, hob sie auf und setzte sie wieder auf den Sessel. Dann zog ich meinen Schlafanzug aus und ging in die Küche. Der Geruch von Kaffee und Pfannkuchen ließ meinen Magen knurren, als ich merkte, wie hungrig ich war. »Hast du gut geschlafen?«, fragte Großvater, als ich in die Küche trat. Ich nickte und setzte mich an den Tisch neben Raphael, der sich übermäßig viel Sirup auf seine Pfannkuchen schüttete. »Das reicht, Rafa«, sagte Oma Sissi, nahm ihm die Flasche ab und stellte einen Stapel Pfannkuchen vor mich hin. »Danke«, sagte ich, griff in eine Schüssel in der Mitte des Tisches und nahm eine Handvoll Weintrauben. Ich hatte mein Frühstück fast aufgegessen, als Ruby hereinkam. Sie trug noch immer das T-Shirt und die Shorts, in denen sie geschlafen hatte, und war barfuß. Sie rieb sich die Augen und gähnte, als sie in die Küche kam und sich mir gegenübersetzte. »Guten Morgen, Ruby«, sagte Oma Sissi und reichte ihr einen Teller mit Pfannkuchen. Morgen, murmelte Ruby, schnappte sich an der Pfannkuchen bis hinein. Du siehst müde aus. Hast du nicht gut geschlafen? Fragte Großvater. Ruby zuckte mit den Schultern. Ich schätze, ich bin es nicht gewohnt, hier zu schlafen. Als wir alle mit dem Essen fertig waren, halfen wir beim Aufräumen und dann wartete ich, bis Ruby sich angezogen hatte, damit wir nach draußen gehen und uns auf der Ranch umsehen konnten. Als sie fertig war, gingen wir nach draußen und kam an Raphael vorbei, der auf einem Liegestuhl saß und mit ein paar Spielzeugautos spielte. Wo sind Oma und Opa? Ich will die Babyschweine sehen. Ruby sah sich in der Gegend um, aber sie waren nirgends zu sehen. Wir gingen in Richtung der Scheune, die nur wenige Meter vom Haus entfernt war, als sie gerade herauskam. Wir trafen sie auf halbem Weg und ich konnte an ihren Gesichtern ablesen, dass etwas nicht stimmte. Was ist passiert? Fragte ich. Jemand hat die Schweine getötet, sagte unser Großvater. Was? Auch die Babys? Fragte Ruby. Unser Großvater nickte. Es sieht aus wie in einem Mordfall. Überall an den Wänden ist Blut. Es ist schlimm. Großmutter Ceci murmelte etwas, das wie ein Gebet klang. Wer wird es so etwas tun? Fragte ich. Nicht wer, sondern was? Korrigierte sich Oma Ceci. Was? Fragte Ruby. Deine Großmutter scheint zu glauben, dass es ein Chupacabra war, antwortete Großvater. Du machst Witze, nicht wahr? Die sind nicht echt, sagte Ruby. Unsere Großmutter seufzte und unser Großvater zuckte mit den Schultern. Wir sollten alle wieder reingehen, während euer Großvater die Scheune aufräumt. Ich will nicht, dass ihr Kinder das alles seht. Wir folgten unserer Großmutter nach drinnen und saßen ein paar Stunden im Haus herum, bevor sie uns zum Eisessen einlud. Als Ruby und ich darauf warteten, dass sie mit Raphael herauskam, bemerkte ich ihr nacktes Handgelenk. Was ist mit dem Armband passiert? Fragte ich. Ruby blickte auf ihr Handgelenk hinunter, als ob sie es gerade erst bemerkt hätte. Ich weiß es nicht, sagte sie achselzuckend. Es muss mir im Schlaf abgefallen sein. Du weißt, dass du ein neues brauchst, oder? Halt die Klappe, Esme, seufzte sie verärgert. Ich rollte mit den Augen, erwiderte aber nichts und stieg stattdessen ins Auto. Großmutter Ceci und Raphael kamen ein paar Minuten später heraus und ich versuchte, den Rest des Nachmittags nicht mehr mit Ruby zu sprechen. Unsere Großmutter schien Rubys fehlendes Armband nicht zu bemerken und falls doch, sprach sie es nicht an. An diesem Abend, als wir uns Bett fertig machten, kam unsere Großmutter wieder herein, um Guadalupe in den Sessel zu setzen. Diesmal widersprach Ruby nicht, aber nachdem unsere Großmutter gegangen war, stieg sie aus dem Bett und warf die Puppe in den Schrank. Ich sagte nichts, sondern drehte einfach den Rücken zu und schlief ein. Ein oder zwei Stunden später wachte ich zufällig auf. Ich öffnete die Augen und sah, dass Ruby verschwunden war. Ich nahm an, dass sie nur aufgestanden war, um auf die Toilette zu gehen oder so etwas, und so schloss ich meine Augen wieder. Als ich gerade wieder einschlafen wollte, hörte ich draußen etwas herumlaufen. Ich öffnete meine Augen, gerade noch rechtzeitig, um etwas am Fenster vorbeirasen zu sehen. Langsam setzte ich mich auf, jetzt ganz wach und aufmerksam, stand auf und ging zum Fenster hinüber. Ich hob den Vorhang ein wenig an und spähte hinaus, aber ich sah nichts. Ich schaute zurück ins Zimmer, aber Ruby war noch nicht zurück. Draußen hörte ich weitere schnelle Schritte und so schaute ich wieder hinaus in die Nacht und versuchte mit den Augen zu erkennen, was da draußen war. Als ich die Felder in der Ferne abtastete, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Am Rande des Feldes sah ich etwas, das wie eine Kuh aussah, die umgefallen war. Zuerst dachte ich, es könnten dieselben Personen sein, die für die Schweine verantwortlich waren, die sich einen schlechten Scherz erlaubten. Ich drückte meine Stirn an die Scheibe und wischte mir den Nebel aus dem Atem. Als ich weiter auf das Feld hinausschaute, sah ich, wie etwas über die Kuh kroch und sich dann über sie beugte. Nach ein paar Sekunden wurde mir klar, dass es die Innereien der Kuh fraß. Ich wollte mich vom Fenster wegbewegen, aber meine Augen klebten an der Kuh und dem Ding, das in ihr herumwühlte. In der Nacht konnte ich keine Einzelheiten erkennen, aber ich dachte daran, was Oma Ceci vermutet hatte, und ich begann zu glauben, dass sie vielleicht recht hatte und ich Zeuge wurde, wie ein Chupacabra eine der Kühe meiner Großeltern fraß. Es schien fast wie ein Mensch zu sein, aber irgendetwas an der Art, wie sie sich bewegten, war seltsam. Sie blieben zusammengekauert, fast auf allen Vieren, aber nicht ganz. Plötzlich wurde mir klar, dass Ruby immer noch nicht zurückgekommen war und ich wich vom Fenster zurück. Ich öffnete die Schlafzimmertür und spähte auf den Flur hinaus. Die Badezimmertür stand weit offen und das Licht war aus, also war Ruby nicht da. Langsam trat ich auf den Flur hinaus und suchte in den anderen leeren Schlafzimmern nach Ruby, aber auch sie waren leer. Als nächstes ging ich ins Wohnzimmer, wo ich mehrere Puppen auf den Sofas sitzen sah und ging dann in die Küche, wo ich weitere Puppen am Küchentisch sitzen sah, aber keine Ruby. Ein plötzlicher Schuss durchbrach die Stille der Nacht und ich zuckte zusammen und duckte mich hinter den Küchentisch. Ich hielt den Atem an, als ich draußen Schritte hörte. Ich blieb still, geduckt in der Dunkelheit, hörte aber nichts weiter. Langsam stand ich auf und sah mich um, aber es war niemand im Haus. Gerade als ich mich ein wenig beruhigt hatte, hörte ich ein Geräusch im Flur, das aus einem der Schlafzimmer kam. Ich machte mich auf den Weg zurück in das Zimmer und flüsterte Rubys Namen in die Dunkelheit des Hauses, doch ich bekam keine Antwort. Ich trat in das Schlafzimmer und schloss die Tür hinter mir. Als ich mich umdrehte, bemerkte ich etwas in der Ecke des Zimmers und sprang auf. Ruby, was zum Teufel, schnappte ich. Ich konnte ihre Silhouette ausmachen, die auf dem Sessel saß. Was machst du da? Zischte ich. Sie antwortete nicht. Wo warst du? Hast du die Schüsse gehört? Sie antwortete nicht, obwohl ich ihr Atmen in der Dunkelheit hören konnte. Vielleicht war sie aus Versehen auf dem Stuhl eingeschlafen. Ich tastete nach dem Lichtschalter und knipste ihn an, als ich ihn gefunden hatte. Was ich sah, ließ mich aufschreien. Ruby saß im Sessel, nackt und blutverschmiert. Ihr Haar war strähnig, mit rosafarbenen und roten Stücken drin, und der Boden war glitschig vom Blut, das auf ihre Arme und ihre nackte Brust hinuntertropfte. Ihre Hände waren tiefrot und unter ihren Nägeln befanden sich Stücke von Fleisch und Organen. Ihr Kinn und ihr Hals waren rot von dem Blut, das über ihre Lippen gelaufen war. Sie starrte geradeaus, aber ihre Augen waren völlig rot. Ihre Beine und Füße waren mit Schmutz und noch mehr Blut verschmutzt. Es war so viel Blut und aus der Schusswunde an ihrem Hinterkopf sickerte immer mehr heraus. Es war ein Wunder, dass sie nicht tot war. Oder vielleicht ein Fluch. Ich weiß nicht, wie lange ich geschrien habe. Es kam mir wie Stunden vor, bis unsere Großeltern ins Zimmer gestürmt kamen. Als sie Ruby sahen, zerrten sie mich aus dem Zimmer und setzten mich auf eine der Couches. Jemand reichte mir einen Tee, an dem ich nippte und den bitteren Geschmack ignorierte. Schließlich kam ein Mann und eine Frau und ich beobachtete, wie sie mit meinen Großeltern mit gedämpfter Stimme sprachen. Sie gingen alle wieder nach oben ins Schlafzimmer. Nach ein paar Minuten überkam mich die Neugierde und ich ging zurück ins Schlafzimmer und stieß die Tür auf. Ruby saß jetzt tot auf dem Stuhl. Ich starrte auf ihren Körper und den Geruch von Tod und Blut stieg mir in die Nase. Ich schaute auf und bemerkte, dass das Fenster offen war und ein Windhauch durch den Raum wehte, der den Geruch weitertrug. Ich bekam einen Würgereiz. Die nächsten Stunden vergingen wie im Flug. Jemand rief meine Eltern an, die wollten, dass ich den nächsten Flug nach Hause nehme, und Oma Ceci half mir beim Packen meiner Sachen. In den nächsten Stunden sprach ich nicht viel, sondern stand draußen und sah zu, wie meine Großeltern mein Gepäck ins Auto luden. Ein Klopfen an meinem Arm ließ mich zusammenzucken und ich schaute nach unten, um Raphael zu sehen, der mir seine Hand hinhielt. Er hatte eins der Armbänder mit dem bösen Auge in der Hand und ich schaute hinunter, um mich zu vergewissern, dass ich meins noch am Handgelenk hatte. Er hatte seins auch noch um und ich nahm das in seine Handfläche. »Wem gehört das?«, fragte ich, und meine Stimme klang wie ein Flüstern. »Rubies.« »Woher hast du es?«, fragte ich. »Ich habe es in der Scheune gefunden. Es war voller Blut, aber ich habe es gewaschen.« Ich schluckte ein Kloß im Hals hinunter. »Woher weißt du, dass es Rubies ist?« »Weil sie diejenige ist, die den Dämon reingelassen hat.«
Eieieiei, dummes, dummes Mäuschen.
Das fasst die Story wunderschön zusammen.
Hört mal auf Oma, ne?
Ja, Oma weiß, wovon sie spricht. Vor allem, wenn ihr halt kilometerweise in einem fremden Land eigentlich unterwegs seid, wo ihr eh nicht wisst, was Sache ist. Kann ja nicht nur abergläubische Hintergründe immer haben. Also ich würde mich nicht trauen, das Armband runterzunehmen.
Nee, ich würde mich auch nicht trauen, irgendwie die Puppe runterzunehmen. Ich würde vielleicht den Sessel umdrehen, damit mich die Puppe nicht anguckt.
Das wäre eine Idee gewesen, stimmt.
Ganz sicher mache ich das, wenn die Puppe aussieht wie Annabelle, dann... werfe ich einen Laken drüber, Alter.
Ich sag's immer wieder, wenn ich hier so eine Puppe geschenkt bekomme, wird sie hier im Zimmer ausgestellt.
Ja, es ist gut, aber du musst dich ja nicht die ganze Zeit angucken, wenn ich schlafe.
Das stimmt.
So, ich verstehe das schon, dass sie sagt, okay, ich find's creepy zu schlafen, während da so eine Puppe auf mich guckt. Ich mag, ich würde das auch nicht wollen. Aber dann drehst du halt den Sessel um, so. Deiner Oma ist das wichtig, also mach das.
Allein nämlich aus dem Aspekt, unabhängig, ob du es jetzt für Unfug hältst oder nicht, aber man merkt ja, dass es der Oma richtig, richtig wichtig war. Mhm. Und allein aus Respekt ihr gegenüber schon hätte man es ruhig machen können. Hatte niemandem wehgetan. Wie du sagst, irgendwas drüber oder Sessel umdrehen und fertig. Wäre auch möglich gewesen.
Also klingt jetzt vielleicht gemein, aber Ruby hat's verdient.
Ich glaube, da denken viele gleich wie du, zumindest ich auch.
Ja.
Was interessant ist, woher hat Raphael gewusst, dass Ruby den Dämon reingelassen hat?
Raphael wirkt wie noch ein sehr, sehr kleines Kind.
Mhm.
Und man sagt ja, kleine Kinder sehen mehr als große und Erwachsene. So dass Kinder noch sehender sind als Erwachsene, das dann mit der Zeit ablegen.
Das kann natürlich auch sein. Ich habe eine andere Theorie, weil ja die Oma auch nicht auf wegen dem Armband oder was reagiert hat. Wenn der Dämon einmal beschworen wurde, kann er nicht wieder vertrieben werden. Und sie hat gesehen, dass Ruby das runtertan hat und hat schon gewusst, die ist verdammt. So.
Ja, shit happens. Könnte auch sein. Safe.
Wobei die Theorie natürlich mit Raphael, dass er es gesehen hat, viel schöner wäre, weil sonst müsste man der Oma fast Bösartigkeit unterstellen. So.
Naja, aber was soll sie dann tun, wenn sie weiß, okay, du kannst den Chupacabra nicht wieder vertreiben, wenn er von dem Besitzer ergriffen hat? So, was soll sie dann sonst großartig tun, solange sie weiß, der geht jetzt nur auf Tiere und so und geht jetzt nicht auf die Kinder los? So.
Ja, aber ist er ja offenbar. Ruby wurde ja erschossen.
Ja, aber ob das nicht vielleicht der Opa war oder die Oma?
Ah, spannende Theorie. Weil sie besessen war, musste sie erschossen werden.
Ja.
Das ist eine gute Theorie, die gefällt mir.
Ja, und es klingt so ein bisschen logisch, weil sie hat einen Schuss und sie läuft vorher durchs Haus und guckt überall nach und hat draußen dieses Ding gesehen, das offensichtlich Ruby war. Und ihre Oma und der Opa, die waren ja vorher schon so, oh, und das in der Scheune und es sieht aus wie, was weiß ich was, voll die Crime Scene und Co. Und die wussten sicher zu dem, also die Oma war sich ja safe sicher und war safe schon vorbereitet und wusste, okay, ich muss jetzt wach sein, ich muss da jetzt gucken und dann bam.
So ist es ein stimmiges Bild, ja.
Und musste sich halt dann draußen noch sammeln und hat deswegen relativ lang gebraucht, bis sie oben war, als sie geschrien hat. Als sie dann die Tote aufgefunden, also vorher noch, natürlich der Chupacabra ist nicht sofort tot, aber der Körper, mit dem er durch die Gegend rennt, also Ruby war da sicher schon weg. Aber so von dem her klingt das relativ logisch, dass er sich noch sammeln musste, bevor sie dahin geht, weil sie wusste ja schon, was sie erwartet.
Vor allem ist halt dann, glaube ich, echt schlimm, wenn es eben weiß, es war ein Dämon und ein Kind in seiner Naivität hat das halt jetzt verbockt und du musst quasi deine Enkelin erschießen, nur weil sie das nicht ernst genommen hat. Krass. Jetzt habe ich noch mehr Mitgefühl mit Ceci.
Ja, das ist voll die süße Omi. Holy.
Ja.
Die ist schon lieb.
Ey, Pfannkuchen zum Frühstück. Allein da hätte mein Herz schon erobert.
Hi, you wanna be my grandma?
Ja, ich sage ja, mit Süßigkeiten bin ich bestechbar.
Ja, same.
Also wenn mich jemand entführen will, dann braucht er mal nur so ein Schokopo vor die Nase halten und ich laufe nach.
Na, fürs Nachlaufen brauchst du eine Packung.
Ja, okay, fair enough.
Aber dass du mal rankommst, da reicht ein Schokopo.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ja, das war meine Story des Abends.
Voll genial.
Denn jetzt kommen wir zum Highlight der heutigen Folge, behaupte ich mal. Denn zum dritten Mal wird uns die liebe Patricia beehren. Und wir wissen ja von der letzten Folge, es gab einen richtig bösen Cliffhanger.
Ja.
Und meine Hoffnung ist ja nach wie vor, dass der behandelt wird, aber ich würde sagen, wir lassen uns überraschen.
Let's see, Leute. Thomas, an der Stelle frage ich dich wieder. Bist du bereit?
Yes, I am.
Okay, dann legen wir los. Ich bin Patricia Barnes und das ist der erste Geist, den ich je gesehen habe. Geschrieben von Byfirst Disciple. Die Schlampe, der ein Stück ihres Schädels fehlt, war nicht die erste Person, die versucht hat, mich zu töten. Ich habe schon sehr lange mit dieser Scheiße zu tun. Ich nehme an, deshalb kann ich 3 Päckchen am Tag rauchen, aber sie ist diejenige, die als Geist durch die Welt wandert. Na und? Mir gefällt die Tatsache, dass Ronald Reagan älter ist, sagte ich mit einem Grinsen, das ich nicht verbergen konnte. Ich würde gerne mit meinen Fingern durch sein Haar gleiten, während sein Kopf zwischen meinen Schenkeln steckt. Patricia! Schimpfte Emily und verpasste mir einen schmerzhaften Klaps auf den Arm. Ich starrte unverwandt auf die dunkle Straße vor den Scheinwerfern, aber ich wusste, dass sich mein Lächeln nicht verbergen ließ. William sitzt auf dem Rücksitz, fuhr Emily mit einem verstärkten Flüsterton fort. Sie tat so, als sei sie schockiert, aber ihre Stimme machte deutlich, dass auch sie sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Ich blickte eine halbe Sekunde lang in den Rückspiegel, dann konzentrierte ich mich wieder auf das Fahren. Er ist eingeschlafen, endlich. Ich zog tief an der Zigarette, die gefährlich zwischen meinen Lippen steckte. Ich sah zu Emily auf dem Beifahrersitz, neben mir hinüber. Sie hatte sich die Locken vom Rand ihrer Dauerwelle über ihr hübsches Gesicht gezogen. Das war eine nervöse Angewohnheit von ihr. Außerdem, fuhr ich lässig fort, ist er der verdammte Präsident. Ich mag es, einen Mann mit Macht zwischen meinen Beinen zu spüren. Ich schaute sie wieder an. Du bist nicht in der Position, mich zu verurteilen, Emily. Die blasse Haut ihres Gesichts errötete mit der Schnelligkeit einer Ampel. Patricia! Kreischte sie in ihrem falschen Flüsterton. Das ist dein Bruder, von dem du da redest. Und es macht dich an, dass mehr gefährliche Männer seinen Tod wollen, als selbst Reagan behaupten kann. Ich verstehe schon, das ist irgendwie heiß. Sie griff nach einer weiteren Haarsträhne und zog sie über ihr Gesicht. Ich lachte. Weißt du was, Emily? Ich bin froh, dass du meinen Bruder fickst, solange du mir nicht die schweißtreibenden Details erzählst. Weißt du, ich habe diese Erfahrung noch nie gemacht. Lainey weiß nicht zu schätzen, was für eine reizende Schlampe ich sein kann. Ich habe nie verstanden, wie eine Schwester von mir so mürrisch sein kann. So wie du nie verstanden hast, wie dein Bruder so verdammt gut darin war, mein Arschloch zu fingern. Jetzt war ich an der Reihe, ihr eine Ohrfeige zu verpassen. Und ich schlug kräftig zu. Sie kreischte. Ich kann nicht glauben, dass er eine bewaffnete Eskorte für uns wollte, lachte ich. Wir können uns selbst verteidigen. Die Welt ist voller Menschen, die eine Ohrfeige brauchen. Und die meisten von ihnen würden sich in die Hose machen, wenn sie wüssten, wie hart wir beide zuschlagen können. Sie hob eine Augenbraue zu mir. William wird mit der Angst aufwachsen, irgendwelche Regeln zu brechen, nicht wahr? Sie gluckste. Er wird sich vor Mädchen fürchten, bis er 19 ist. 13, wollen wir hoffen, seufzte ich. Ich liebe ihn bis zum Mond und zurück, aber ich will ihn manchmal loswerden und wenn er alt genug ist, ist es mir egal, ob er Sex hat oder nicht. Als Erwachsener mit einem Kind zu Hause ist es schwieriger, Jungs in mein Zimmer zu schmuggeln, als als Teenager mit einem Elternteil im Nebenzimmer. Emily lachte laut auf. Hast du als Kind nicht mit Lainey ein Zimmer geteilt? Ich zögerte gerade lange genug, um Spannung aufzubauen. Fick einen Kerl, während sie noch im Zimmer ist, und deine entsetzte Brüderschwester wird dir so viel Privatsphäre geben, wie du nur willst. Ich nahm die Zigarette aus dem Mund und löschte sie im Aschenbecher des Autos. Dann lachte sie, ein tiefes, gutturales Lachen, das sich auf mich übertrug wie Blütenstaub im Wind. Die schönsten Momente unseres Lebens fallen uns erst im Nachhinein auf. Zu diesem Zeitpunkt erscheinen sie zu natürlich, um etwas anderes als gewöhnlich zu sein. Und das macht sie so wunderbar. Die Frau tauchte plötzlich in meinem Blickfeld auf. In der Dunkelheit der Nacht war sie nicht zu erkennen gewesen, bis sie direkt vor den Scheinwerfern des Autos stand. Mit schwarzem, krausem Haar, das wild in alle Richtungen stand. Und mit zu Fäusten geballten Händen, dem perfekten Abbild der leibhaftigen Wut. Es blieb keine Zeit zum Bremsen. Es gab keine Zeit zum Ausweichen. Sie sah mich an und ich wusste, dass sie mich hasste. Und ich schwebte. Das Auto schwebte. Das Auto zerbrach. Stille. Wir stürzten mit solch einer Wucht und solchem Lärm und solchem Bruch auf den Boden, dass ihre Wut mit uns im Auto war und wir drehten uns und ich versuchte, mich an irgendetwas festzuhalten, aber es war falsch und es gab nichts zum Festhalten. Wir drehten uns. Ich rutschte. Das Auto kreischte und zersprang und zerbrach und ich flog. Der Sicherheitsgurt löste sich und ich fiel. Ich rutschte. Fuck, es tat weh, als sich die Haut an meinem Arm auf dem Asphalt ablöste wie geschnittener Käse und ich schrie. Ich rollte schneller, als ich es für möglich gehalten hatte. Dann war da kühles Gras und wütende Äste und ich war gefangen. Völlig gefangen. Und die Welt war still. Stille. Steh auf, Patricia, befahl mir eine Stimme in meinem Kopf leise. Steh sofort auf, wenn du nicht willst, dass jede Erfahrung für den Rest deines Lebens von Bedauern überschattet wird. Ich zögerte. Dann bewegte ich mich. Es brannte, als würde Satans Pisse jede körperliche und emotionale Wunde streicheln, die ich je gespürt hatte. Aber ich bewegte mich. Ich befreite mich aus dem Gebüsch. Ich stand auf. Mein linker Arm war blutüberströmt, aber ich hatte es irgendwie geschafft, weitgehend unversehrt zu bleiben. Benommen stellte ich fest, dass ich waagrecht aus dem sich drehenden Auto geschleudert worden sein musste, über den Asphalt schleuderte, eine grasbewachsene Böschung hinunterrollte und tief in den Büschen stecken blieb. Mein nagelneues Chevy Coupé von 1986 lag kopfüber mitten auf der Straße, die Vorderreifen drehten sich noch. Das Dach war auf obszöne Weise plattgedrückt worden und ich erkannte benommen, dass unmöglich noch jemand im Inneren am Leben sein konnte. William stand ruhig da, mit dem Gesicht von mir abgewandt und starrte auf das Wrack. Ich taumelte auf ihn zu. Er rannte. Ich sprintete ihm hinterher und ließ das kaputte Auto hinter mir. Ich stolperte unbeholfen in meinen Pumps und bedauerte das kurze Kleid, das mir vor einer Stunde, einer Ewigkeit, so perfekt erschienen war. Er lief unerklärlich schnell für sein Alter. Er begann zu entschwinden. »William«, schrie ich, »warte auf mich, bitte!« Ich wurde langsamer. Ich begann, ihn loszulassen. Er hörte auf zu rennen. Ich beeilte mich, wieder einmal ihn einzuholen. Aber als ich nur noch eine Meter entfernt war, sagte mir mein Instinkt, ich solle anhalten. »William«, schluchzte ich. »Ich habe nicht geschlafen, Mami«, erklärte er mit einer kühlen Gelassenheit und sah immer noch weg. »Ich habe nur so getan, weil ich weiß, wie sehr du willst, dass ich verschwinde.« Da habe ich hässlich geweint. Riesige, keuchende Atemzüge ließen mich verzweifelt nach Luft ringen. »Nein, bitte, William!« Meine Tränen brannten und ich fragte mich, ob ich aus meinem Kopf blutete. »Ich habe vielleicht nie für dich geplant, aber du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich brauche dich, denn es ist so schwer, etwas so Großes in meinem Leben zu haben.« Ich fiel auf die Knie. »Bitte«, flüsterte ich. »Ich wusste nie, wie schwach ich sein kann, bis ich ein Kind bekam.« »Warum hast du mich dann allein gelassen?« fragte er mit der gleichen, ungekünstelten Ruhe. »Wann habe ich dich jemals verlassen?« Ich jammerte, bevor ich erneut schluchzte. »Du hast mich im Auto sitzen lassen«, fuhr er fort. »Es tut mir leid. Es tut mir alles leid, William«, stieß ich hervor. »Aber ich verspreche dir, dass ich dich nie verlassen werde.« Ich streckte eine zitternde Hand nach ihm aus. Er starrte weiterhin völlig ungerührt von mir weg. »Es ist zu spät, Mami.« Jetzt begann er sich umzudrehen. »Du hast es schon getan.« Die Scheinwerfer des umgekippten Autos leuchteten wie ein Scheinwerfer hinter uns, sodass ich jedes Detail von Williams Gesicht sehen konnte, als er sich langsam umdrehte. Aber das ist nicht ganz richtig. William hatte kein Gesicht. Weiße Knochen steckten bösartig durch das, was von Williams zerfetzter Haut übrig geblieben war. Nur ein paar wütende Flecken Fleisch blieben in undurchsichtigen Taschen in seinem Gesicht. Seine Lippen wackelten vom Rand seines Mundes, bereit bei der geringsten Berührung abzufallen. Er hatte keine Nase, nur ein leerer Hohlraum blieb dort, wo der Asphalt sie aus seinem Gesicht geschliffen hatte. Ein Auge wölbte sich grotesk aus seiner Augenhöhle, wie ein Tischtennisball. Es war viel zu beschädigt, um meine Bewegungen zu verfolgen, aber das andere Auge blickte mit hasserfülltem Urteil auf mich herab. Da so viele Knochen und Fleisch entfernt worden war, verstärkte sich die Wirkung noch mehr, als ich es für möglich gehalten hatte. William hustete. Ein Dutzend Zähne quollen aus seinem 6-jährigen Mund. Die schrecklichsten Momente in unserem Leben sind so intensiv, dass es einfach unmöglich ist, sie alle auf einmal zu verarbeiten. Der Teil meines Gehirns, der hätte schreien sollen, dass ich mich abwende, war taub und unempfänglich. Stattdessen prägte ich mir langsam jedes erlesene Detail des zerbrochenen Gesichts meines toten Kindes ein, während es sich wie ein glühendes Brandeisen in die weichen, brutzelnden grauen Falten meines Gehirns einprägte. Sie verankerten sich so tief in meinem Gedächtnis, dass das Schließen meiner Augen zur ständigen Qual wurde, da ich gezwungen war, das Bild in jedem dunklen Raum zu sehen, der sich mir bot. Dann wandte sich mein Junge ab und rannte in die Dunkelheit. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber ich würde nie aufhören zu suchen. Benommen kam ich auf die Beine. »Geh zurück zum Auto«, sagte die Stimme. Ich gehorchte und setzte zittrig einen Fuß vor den anderen. Während ich mir einredete, dass das nicht wahr sein konnte, dass es unmöglich war, dass so etwas so Außergewöhnliches passieren konnte, während die Erde so normal unter meinen Füßen vorbeizog. Ich versuchte mir einen Reim auf den Aufprall zu machen, der es wagte, das Vertraute mit dem Schrecklichen zu verbinden, während ich die Tatsache verinnerlichte, dass mein Auto ein Leichenhaus für meine Lieben war. Ich begriff den Anblick, der sich mir bot, in einem plötzlichen Rausch, als Emilys rot gefärbte Dauerwelle zum Vorschein kam. Ihr Gesicht war zu einem weichen Brei gepresst worden, der eher an Haferflocken als an meine Schwägerin erinnerte. Wären nicht ihre Haare gewesen, hätte ich das Durcheinander nie als einen Menschen gekannt. Ich fiel auf die Knie und erbrach mich. Es war heiß, ekelhaft und das Sauberste, was ich seit dem Absturz empfunden hatte. Als ich fertig war, wischte ich mir verirrte Brocken von den Lippen und schaute auf. Über mir stand die Frau, die ich im Scheinwerferlicht gesehen hatte, mit schwarzen Haaren, die in alle Richtungen zeigten. Eine unsichtbare, starke, wütende Kraft packte mich an den Schultern. Auf unerklärliche Weise hob mein ganzer Körper vom Boden ab und hob sich, bis ich auf Augenhöhe mit ihr war. Da sie jedoch ein ganzes Auto mit ihrem Geist angehoben hatte, hätte es mich wahrscheinlich nicht überraschen sollen, dass sie mich schweben lassen konnte. Sie lächelte. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand so sehr hassen und gleichzeitig lächeln konnte. Ich spürte, wie die Bosheit durch sie hindurch und in mich hineinfloss. Aus der Ferne verstand ich, dass der Hass, wenn er einmal aufgeblüht war, immer ein Teil der tiefen Ritzen meines Geistes sein würde. »Sag deinem Bruder, dass er mich verletzt hat. Er hat uns wehgetan. Darin ist er gut«, sagte sie sachlich. Meine Kehle schnürte sich zu und ich versuchte, nach Luft zu schnappen. Aber eine unsichtbare Kraft schlang sich fest um meinen Hals. Ihr Lächeln zuckte und der Zug an meiner Kehle zuckte gleich mit. »Weder er noch ich sind stark genug, um den anderen aufzuhalten, also werden wir wohl nie aufhören zu bluten.« Meine Sicht wurde schwächer, aber in diesem Moment wünschte ich mir nichts sehnlicher als Bewusstlosigkeit. »Ich denke, er wird die Nachricht bekommen.« Luft drang in meine Lungen, als ich zu Boden stürzte. Ich holte tief und schmerzhaft Luft und schrie. Die Sanitäter trafen schließlich ein, aber menschlichen Brei kann man nicht wiederbeleben. Ich stieß jeden weg, der es wagte, sich meinem Schluchzen zu nähern. Dann kam er. Alistair DeLaura stieg aus seinem Mercedes mit der knackigen Effizienz eines Mannes, der erwartete, dass die Dinge auf seine Weise und ohne Ausreden abliefen. Normalerweise hasste ich diesen Aspekt meines Bruders, aber in diesem Moment sehnte ich mich mit der Verzweiflung einer Ertrinkenden danach. Er würde mich sicher aus einem Albtraum wecken, der aus meinem Gedächtnis gestrichen werden musste, denn sonst würde ich den Rest meines Lebens damit verbringen, wehmütig davon zu träumen, wie wunderbar alles vor diesem schrecklichen Moment gewesen war. Seine glänzenden Augen, die sich normalerweise nur auf Dinge konzentrierten, die es wert sind, mitgenommen zu werden, funktionierten nicht richtig. Sie weinten. Ich hatte ihn noch nie weinen sehen. »Alistair«, schrie ich, als ich auf ihn zustimmte. Ich schlang meine Arme um seine Taille, aber er fing mich nicht auf. Stattdessen rutschte ich sanft auf seine Knie hinunter, während meine Hände sich verzweifelt auf der Suche nach emotionaler Wärme umklammerten. »Es tut mir so leid. Es tut mir alles leid.« Ich holte zitternd Luft. »Bitte sag mir, dass du mir nicht die Schuld daran gibst. Bitte.« Ich weinte leise. »Bitte, sag, dass es nicht meine Schuld ist, oder ich brech zusammen.« Meine Fingernägel gruben sich so tief in sein Hosenbein, dass ich spüren konnte, wie der Stoff riss. Er hat sich nicht bewegt. Er schaute nach unten und ich schaute nach oben. Mein Bruder, der vollendete Pokerspieler, zeigte nie seine Gefühle. Aber ich konnte sehen, wie sich sein Gesicht verzog, und mir wurde klar, dass ich ihn vielleicht gerade zum allerersten Mal sah. »Bitte!« Er schluckte. »Es tut mir leid, dass ich dir nicht sagen kann, was du hören willst, Patricia«, bot er sanft an. »Aber was soll ich deiner Meinung nach tun? Mir die Schuld geben?« In diesem Moment bekam ich Benommenheit und Übelkeit. Ich begriff, dass ein Teil meines Geistes einen Riss bekommen hatte. Er war weggebrochen und William in die Dunkelheit gefolgt. Ich konnte nie wieder ganz sein, denn ein Teil von mir würde für immer leiden, würde ich es versuchen, und mit einem schleichenden Gift verrotten, bis es meinen Geist verzehrte. Stattdessen verabschiedete ich mich von diesem Teil von mir. Alistair griff nach unten und streichelte sanft meine Wange. »Du suchst dir nach einem Abschluss, aber du wirst ihn nicht finden. Keine große Errungenschaft war jemals ohne das Risiko der totalen Zerstörung möglich. Die beste Art, dir meine Liebe zu zeigen, Patricia, ist dieser unverzichtbare Rat. Lerne, mit Zerbrochenheit zu leben.«
So sehr ich Patricia, beziehungsweise die Autorin dieser Reihe, liebe, so sehr hasse ich sie aber auch.
Ja.
WTF. Also, erstmal, nehmen wir mal den Anfang, weil das knüpft ja quasi an die letzte Story ran. Die Olle, Cindy, Mini, was auch immer.
Mindy? Hatte sie. Starlet!
Starlet, genau. Ich fühle Patricia, es sind alles Mindys.
Ja, klar. Ja. Mindy, Cindy, Starlet, alles das Gleiche.
Genau.
Also nichts gegen irgendeine Mindy, Cindy oder Starlet, ne? Sorry.
Die hat halt versucht, sie umzubringen offensichtlich, aber nicht sehr erfolgreich. Also das ist seitdem passiert. Was ist ihr Bruder bitte für ein Arschloch?
Am Anfang hatte sie ihre Schwägerin gesagt, dass sie nur mit ihrem Bruder zusammen ist, weil sie es so toll findet, dass er von mehr Männern, gefährlichen Männern, tot gesehen werden wolle, als Ronald Reagan, der damalige Präsident. Heißt, er dürfte irgendwie in krass kriminelle, kranke Machenschaften verwickelt sein oder whatever. Und ja, ich glaube, dass du einfach da mit der Zeit...
Und darum kam ja auch die Geisterfrau, die diesen Unfall verursacht hat.
Obviously.
Eines seiner Mafia-Opfer oder irgendwie in die Richtung.
Oder er war so, like, sehend, wie es Patricia ja inzwischen ist, und hat sich mit der angelegt, dass der da irgendwie durch das, was er alles wahrnehmen kann, kriminell ist, und sie war seine irgendwie Gegnerin oder so. Und die Frau, die sie da gesehen hat, ist gar kein Geist, sondern eben auch ein Medium, das sich halt einfach, keine Ahnung, teleportieren, whatever kann, we don't know that.
Eben, so, sie ist jedenfalls definitiv der Antagonist von ihm.
Ja.
Also das ist eher eindeutig. Die Frage ist eben, auf welcher Ebene hat er sich, wie du sagst, mental quasi mit ihr regelmäßig gebattelt? Sind das beide Menschen? Wobei ich eher eben darauf spekuliere, dass sie ein Geist ist. Konnte er da reinsehen und hatte dadurch quasi diesen Vorteil gegenüber den anderen in diesen Mafiosi-Geschichten? Und quasi bei Patricia war das so der Moment, wo sie dann den Zugang hatte.
Wo alles anfing, ja. Mit ihrem toten Sohn.
Damit hat sie ihre Kräfte bekommen, die sie jetzt... Vor allem, ich glaube, dass es da ja noch, dann noch weitergeht, weil es fehlt noch ein Missing Link zur heutigen Patricia. Wie wurde sie zur Auftragskillerin?
Das weiß ich auch noch nicht. Also an der Stelle, ich bin jetzt genau da, wo ihr seid. Ich habe noch nicht mehr gelesen oder sonst irgendwas. Ich stehe da, wo ihr jetzt steht. Und ich muss sagen, ich verstehe jetzt Patricia umso mehr, warum sie dieses abgebrühte, kalte Ich sein kann. Weil wer sein totes Kind in die Dunkelheit wegrennen sieht.
Ja, da braucht man, glaube ich, nicht reden. Also ich glaube, ohne es selber nachempfinden zu können, weil ich keine Kinder habe, aber ich glaube, das ist eines der schlimmsten Gefühle, die existieren auf Erden.
Ich glaube, dass es schlimmer gar nicht geht. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn du als Elternteil dein Kind überlebst. Und noch dazu dann, wie Patricia deinen toten Sohn vor dir wegrennen siehst.
Eben, so. Jetzt hast du eh schon diesen Todesfaktor und dann quasi kriegst du nochmal von der Anderswelt eine in your face.
Also sie war vorher schon krass, weil auch da hat sie sich nicht zurückgehalten.
Ja,
das mit dem, ist was ihr sie Charakter. Gesagt hat. Also ihr Vokabular war schon immer sehr ausgeprägt. Aber der Rest, so dieses Taffe und so, das hat sicher auch mit der Situation zu tun. Und jetzt wissen wir, wie hat Patricia angefangen.
Eben, also man hat jetzt die ersten Steps mal verfolgen können. Ich finde es eben cool, dass ein bisschen mehr Background-Story zu ihr auch kommt und Co. Wie gesagt, so sehr ich die Reihe feiere, ich hasse den Autor für dieses Cliffhanger-mäßige, wir lassen mehr Fragen offen, als wir beantworten.
Ja.
Aber das macht halt auch so Bock auf mehr, muss man gestehen.
Ja, ich habe auch Bock auf mehr.
Ja, jetzt ist die Frage, ob unsere ZuhörerInnen auch Bock auf mehr haben. Zeigt es uns, indem ihr mal den Podcast bewertet, einen Daumen nach oben da lässt oder was halt auf der Plattform, wo ihr gerade hört, immer möglich ist. Weil wenn ich sehe, dass das Feedback entsprechend ist, glaube ich, können wir diese Reihe hier auch sehr gerne fortsetzen, sofern du Bock hast.
Na klar, es ist Patricia und ich liebe Patricia.
Ja, ich sehe schon so, ein Herz für jeden Shit wird der große Patricia-Podcast.
Ja, nennt mich Patricia, Leute.
Zaubi hat jetzt einen Vornamen, jetzt kennt ihr ihn. Ich warte drauf, wenn wir auf Twitch mal live sind oder so, dass sich die Leute im Chat mit Hallo Patricia begrüßen.
Ey, ich würde es so hart feiern, weil ich bin nicht wie die, okay? Die ist so richtig hart und auf deiner Fresse und die ist so selbst... Die ist so krank krass, die Frau. So, die ist hart cool. Und es ist natürlich immer cool, so mit jemandem irgendwie...
Ja.
Klar, verglichen wollen.
Also wenn wir hier eine Schnittmenge haben und ein Twitch-Zuseher hier gerade im Podcast hört, das nächste Mal, wenn der Zaubi in den Chat kommt, begrüßt sie mit Patricia. Genau, so wird sie dann vom PC sitzen, lachen und abfeiern.
Ja.
Und im gleichen Zug natürlich eben Patricia sagen, Mods loben. Ihr kennt das ganze Spiel, macht Zaubi mal fertig. Alles gut.
Aber am liebsten ist es mir, sagt Zaubi. Das möchte ich jetzt festhalten, wenn nicht, dass alle glauben. Zaubi möchte jetzt Patricia heißen, aber naja, ich bin Zaubi, ja. Bleibt so.
Zaubi ist unsere Badass Patricia.
Oha, ich werd rot.
Nee, wirst nicht. Wir haben für alle, die den Podcast nur hören, wir haben auch die Kamera laufen. Man kann ihn ja auch audiovisuell betrachten. Du bist nicht rot, nee. Aber schöner Schnurrbart, ja.
Danke.
Ich glaube, das ist ein schöner Schluss, eine kleine Auflockerung noch gewesen. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Danke fürs Hierhaben.
Vielen Dank an euch natürlich wie immer fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.
Bye.